Eigenschaften. Weil so leicht sozusagen all die äußeren Dinge, egal ob das die schönen Dinge des Weihnachts sind, ja, und der Geschenke oder einfach so die Dinge, die uns im Alltag in Beschlag nehmen und beschäftigen oder auch einfach so die Formen und Gewohnheiten, in die wir reinkommen oder vielleicht auch das, was uns ein Leben lang erzählt wurde, so ist Jesus und nicht anders, weil das so leicht unseren Blick weglenkt auf irgendwelche Dinge, die sozusagen nicht das Zentrum sind. Definitiv ist es so, Advent ist vorbei, Weihnachten ist vorbei, die elektrischen Kerzen leuchten noch, aber auch die werden irgendwann abgeschmückt werden. Und die Frage ist, was bleibt denn von diesem Weihnachten auch oder nach diesem Weihnachten? Ich habe nachgedacht, vielleicht ist es eigentlich sogar so, dass Weihnachten im Grunde genommen für die meisten Menschen eine große Irreführung ist, weil sie bei diesem Bild stehen bleiben. Das kleine, hilflose Jesuskindlein, harmlos in Windeln gewickelt in der Krippe. Und was sollte man denn auch mit so einem Jesus alleine? Also wenn das sozusagen mein Bild von Jesus bleibt, der liegt da schön als hölzernes Püppchen in der Krippe mit den ganzen anderen Figuren und Tieren zusammen, dann ist das ja wirklich das Unrelevanteste, was wir uns vorstellen können. Aber ich denke, für viele Menschen ist das eins der prägenden Bilder von Jesus. Jesus, das Kindlein in der Krippe und mehr auch nicht. Aber natürlich gibt es auch noch alle anderen möglichen Bilder, die Leute so in Bezug auf Jesus in Kopf und Herzen haben. Also hier so ein klassisches Bild, der süße Jesus. Und er ist total vergeistigt. Ja, also er ist spirituell schon in vollkommen anderen Dimensionen und die Herrlichkeit Gottes, der ist er ganz nahe und sein Blick, der ist auch nach oben gerichtet. Und so stellen sich auch viele Leute Jesus vor. Ja, ein großer Lehrer, großer Meister, großer spiritueller Meister, aber eben auch einer, da geht's um Jenseits und Spirituelles und das, was Johannes sagte, das Wort ward Fleisch mitten im Alltag, das hat mit diesem Bild meistens nichts zu tun. So, dann gibt's so den Comic-Jesus, ja, der so auch gerne den Kindern dann in Bilderbüchern und Kinderbibeln und anderen Dingen nahegebracht wird. Ja, das ist so ja, ein bisschen so der Strahlemann. Ja, der geht durchs Leben und der regelt die Dinge links und rechts und treibt die Dämonen mal kurz aus und regelt das mit seinen Jüngern und mit den Pharisäern und allen. Und so sozusagen fröhlich, lächelnd, siegesgewiss marschiert er irgendwie durch die Welten. Ist vielleicht ein Bild, was manche Christen haben könnten. Dann für andere ist Jesus so, ja, eher so ein griesgrämiger Typ, der eher so ernst und bitter und verurteilend in die Lande guckt und der auch garantiert immer irgendwas findet, was nicht in Ordnung und was nicht richtig ist und was wir verkehrt machen und Spaß versteht ja schon überhaupt nicht und Lachen geht gar nicht, auch in Gottesdiensten besonders oder in frommen, heiligen Veranstaltungen. Also auch sicherlich dieses Bild oder dieser Typus von Bild, ja, der strenge, auch ein Stück weit aus der Welt rausgerückte Christus, der sozusagen ja bitter auf die Prioritäten des Lebens und sonst nichts schaut. Oder eben Christus als der Leidende. Millionenfach und wahrscheinlich viele Millionenfach abgebildet in irgendwelchen figuralen oder gemalten oder gedruckten und sonstigen Formen. Der Jesus, der eben leidet und stirbt. Aber was dann für viele Leute auch nur sozusagen ein äußeres Bild ist. Aber das Warum und wozu und was soll das? Oder vielleicht auch ein Bild, was für Leute so einen schwachen Jesus vermittelt. Naja, der hat es eben nicht geschafft. Oder der für viele Christen dann so dieses Leben und die Erde, das ist ein Jammertal und Gott will in erster Linie sozusagen, dass wir leiden und dass es hart ist und das bringt uns Gott nahe. In der Predigtvorbereitung stieß ich auf diesen Psalm. So, und natürlich, wenn ihr ihn aufmerksam lest, dann merkt ihr sofort, so kann das nicht ganz stimmen. Aber als ich begann, überall in diesem Psalm, wo der Herr steht oder dem Herrn oder den Herrn oder des Herrn, Jesus einzusetzen, war ich total verblüfft. Ich gebe euch den Text auch am Ende des Gottesdienstes mit, weil ich dachte, ey, das passt eigentlich vollkommen. Ich will Jesus preisen zu aller Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Aus tiefster Seele will ich Jesus rühmen. Alle, die ihr Leid geduldig ertragen, werden mich hören und sich freuen. Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie groß Jesus ist. Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen. Und als ich dann sozusagen die Übertragung dieses Psalms so auf mich wirken ließ, da dachte ich, Mensch, das ist wirklich was Zentrales. Und es ist etwas, wo ich finde, dass wir es viel, viel zu wenig machen. Natürlich haben wir zum Beispiel hier unsere Lobpreiszeiten, ja. Und natürlich geben wir mal einen Bericht oder ein Zeugnis aus unserem Leben, was wir mit Jesus erleben. Aber ich dachte, eigentlich ist es doch so, das ist wirklich das Zentrum. Von Jesus zu reden, ihn zu loben, zu sagen, was wir einmalig, unverwechselbar, toll, herausfordernd, prägnant, frustrierend, inspirierend, lebensverändert an ihm sehen oder auch erleben. Und zwar, dass wir das auf der einen Seite als Einzelne tun, also es muss etwas sein, was mit jedem von uns zu tun hat. Und ich glaube, dass es so ist, dass Jesus bei jedem von uns auch sozusagen verschiedene innere Seiten zum Klingen bringt. Bei mir war das zum Beispiel so, dass dieses Wort, wo es heißt, dass Jesus die Menschen sieht und sie waren verschmachtet. Ja, sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben, um die sich niemand kümmert. Das war ein Wort, was schon als ich ein Teenager war, irgendwie ganz stark so in mich reingerumpelt ist. Und ich glaube, das hat einfach was mit meiner Person zu tun. Das ist was, das mich die Situation von Menschen immer wieder besonders betroffen macht. Und daher auch dieser Zug an Jesus, ja, dass er wirklich Menschen sieht bis ins Innerste, mir besonders nahe kommt. Vielleicht gibt's andere, die wird vielleicht das, was wir heute als sozusagen den sozialen Aspekt oder den Gerechtigkeitsaspekt von Jesus benennen würden, die das besonders ansprechen würde. Ja, und die sagen, nein, das ist das Zentrale, das ist das, was der Not dieser Welt begegnet. Dass Jesus eben nicht nur dieser abgeklärte, in den Himmel gerichtete Säulenheilige war, sondern dass er konkreten Menschen in ihrer konkreten Not begegnet ist. Wieder andere werden vielleicht fasziniert und angesprochen sein, wie Jesus mit Randgruppen, mit Minderheiten umgeht oder auch die ungeheuer von feinfühlig bis krasse Art und Weise, wie er auch mit Menschen agiert und an ihr Inneres rankommt und ihre persönliche Situation erfasst. Oder andere wird vielleicht der Aspekt des Heilens und des Befreiens, ja, dass Jesus Menschen anspricht und sie werden gesund oder sie werden frei von Dämonen. Und ich dachte, das ist gut so. Wir müssen auch kein sozusagen uniformes Jesusbild haben. Und es ist meistens sogar verheerend, wenn wir versuchen, sowas auf eine Gruppe oder eine Gemeinde aufzuzwingen. Nein, gerade wir leben davon, dass Jesus verschiedene Seiten in uns zum Klingen bringt, unseren Begabungen entsprechend, unserer Person entsprechend und wir dementsprechend auch Leben gestalten. Und es sind zwei Dinge drin, das ich will's tun, es ist meine persönliche Sache. Und Jesus preisen passiert ja nicht nur hier im Singen und im Lobpreis. Die Bibel macht ja ganz deutlich, dass Lobpreis auch das ist, was wir täglich leben. Was wir tun, wie wir mit Menschen umgehen, ja, wie wir uns verhalten, wie wir mit sozialer Gerechtigkeit umgehen, wie wir mit dieser Welt umgehen. Also es geht um meinen Lobpreis zu Gott und im Handeln. Und es geht auch immer darum, lasst uns gemeinsam das tun. Ja, lasst uns miteinander sagen, was wir an Jesus faszinierend finden. Oder vielleicht auch verstörend finden. Oder wo wir ihn zu glatt gebügelt finden. Oder zu religiös vereintopft und vereinnahmt. Und ich glaube, dass beides zusammen Jesus zum Leben unter uns bringt. Das, was wir erleben, wenn wir es weitergeben. Das, was wir nicht geschluckt bekommen an ihm, wenn wir es weitergeben. Und das, was wir miteinander dann erringen und tun. Dann geht dieser Psalm weiter, wenn man ihn weiter überträgt. Ich suchte die Nähe Jesu und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Als es mir schlecht ging, rief ich zu Jesus. Er hörte und befreite mich aus aller Not. Nahe ist Jesus denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Jesus, der Messias. Und das war immer verbunden mit dieser Verheißung von Befreiung, von Rettung, von Unterdrückung frei werden, von Krankheit frei werden, von Sünde, die ins Lot kommt, von gestörter Gottesbeziehung, die ins Lot kommt, von politischen Strukturen, die am Ende ins Lot kommen werden. Jesus, der Retter, das ist sozusagen zumindest einer der zentralen Wesenszüge Jesus. Und die Frage ist, wie viel davon erleben wir persönlich in unserem Alltag? Dass Jesus wirklich in Alltagssituationen reinkommt und wir merken, ich schaffe die Dinge nicht oder ich kann sie nicht, aber er bewegt sie oder er beantwortet sie oder er verändert sie oder bis zur direkten Reaktion auf Gebet hin. Für diesen kleinen Enkel von mir, der jetzt 5 ist und der zumindest ist immer so, sich nicht groß äußert zu den frommen Dingen, die seine Familie so tut. Für den war das jetzt wirklich ein Erlebnis. Das war sozusagen das erste Mal, dass der erlebt hat, er bittet Gott um etwas. Gott im Himmel, ich fürchte mich vor einem spanischen Arzt. Ich bitte dich um einen deutsch sprechenden Arzt. Ja, und der Kleine kommt dorthin und er hat sich wirklich hier tief reingeschnitten. Ja, also das sieht wirklich grausam aus, auch genäht. Ja, und er bittet Gott, schenk mir einen deutschen Arzt. Dieses Kind, was sonst immer so ganz still ist, wenn es um Bibellesen und sowas geht. Ja. Und Gott schenkt ihm dort im Süden von Spanien in einem Kinderkrankenhaus einen deutschen Arzt. Das, denke ich, wird für diesen kleinen Jungen ein einschneidendes und einprägendes erstes Erlebnis mit Gott, mit Jesus. Ja, ein Einschneiden im wahren Sinne des Wortes, ja. Ja, und für den begleitenden Vater auch. Und so ist es, was Jesus mit uns will. Er will uns retten, verändern, befreien. Ja, da, dort, wo unser Herz gebrochen ist oder mal bricht. Je, als es mir schlecht ging, ja, wenn wir so im normalen Durchschnittskuddelmuddel sind und nicht so recht wissen, wo dieser ganze Brei eigentlich herkommt, ist das Anliegen von Jesus, uns zu retten, ja. In ewigen Dimensionen und auch in ganz alltäglichen Dimensionen. Also Jesus, er hört, er rettet, er befreit mich, wieder die individuelle Ebene. Aber das andere eben auch sein Blick, er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Und das ist, glaube ich, die nächste Herausforderung für uns. Natürlich ist es immer schön, wenn wir hier zusammen sind, ja. Und lauter nette, freundliche Leute und tolle Musik und alles ist gut und hinterher gibt's netten Kaffee und man gibt auch noch was zu essen. Heute zum Beispiel gibt's hinterher was zu essen. Ja, alles, alles schön und gut. Aber es geht auch um die, die damit noch gar nichts zu tun haben. Ja, für viele Leute bleibt ja eben das Kindlein da im hölzernen Kripplein und mehr wird's nicht. Egal, wie tief ihre Fragen sind, egal wie stark sie am Suchen sind, ja. Jesus begegnet manchmal Leuten auch direkt. Ich weiß nicht, warum er das nicht einfach viel häufiger oder großzügiger macht. In aller Regel benutzt er Menschen dazu, in irgendeiner Weise, um anderen diese Hoffnung, diese Rettung nahezubringen. So, jetzt kommt der harte Part in diesem Psalm, wenn man ihn einfach mal weiter überträgt. Der erste ist noch ganz toll dort oben, denn der Blick Jesu ruht freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben. Er hat ein offenes Ohr für sie, wenn sie um Hilfe rufen. So, wenn ich es jetzt weiter übertrage, mit vernichtendem Blick aber schaut Jesus auf alle, die Böses tun. Er wird sie von der Erde wegnehmen und jede Erinnerung an sie auslöschen. So, jetzt könnt ihr natürlich sagen, okay Peter, jetzt hat die Übertragung dieses Psalms einfach ihr Ende sozusagen erreicht und hier kann man das nicht mehr so machen, da passt es nicht mehr, wenn man Jesus einsetzt. Aber die Frage ist das wirklich so? Wie stellen wir uns denn Jesus vor? Jesus im Tempel und die Leute haben ihre Schafen und Ziegen und ihre Tauben im Käfige und ihre Tische voll klimperndem Geld. So, und jetzt kommt Jesus und sagt, ey Leute, finde ich aber nicht so gut, was ihr da macht. So in etwa sieht das auf diesem Bild aus. Ein sehr dezenter Jesus, der das Tischlein so langsam neigt und auf die Seite fallen lässt. Das sieht schon anders aus. Da ist in einer Kirche an einer Kassettendecke in Hof, glaube ich. Das kommt der Realität meines Erachtens deutlich näher. Dieser Tempelvorhof, der war voll. Ja, da tobte das religiöse Leben. Und da gab es nicht nur diese kleine Anzahl von Menschen oder Tieren, sondern das war eine große Menge. Und das war ein festgelegter, festgefügter religiöser Betrieb. So. Und wie stellen wir uns denn den Jesus vor, den wir gerne so freundlich uns vorstellen? So, der nimmt sich ein paar Stricke und sagt, ach Patsch, das ist aber nicht gut. Geht doch raus. Nein! Wie konnte ein Mensch in so einer Situation sich überhaupt durchsetzen? Stellt euch mal da irgend so einen kleinen, schüchternen, auftretenden Hämpfling vor. Ja, mit einer entsprechend zarten Stimme. Das kann nicht gewesen sein. Der Jesus, der dort aufgetreten ist, der muss so massiv gewesen sein, dass es dieser ganze religiöse Betrieb nicht gewagt hat, ihn zu unterbrechen in dem. Da sind Tische geflogen, da sind Leute gestürzt, da sind Tiere durch die Gegend gesprungen. Da ist das Geld pling, 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 kreuz und quer über diesen Tempelhof gehüpft und mittendrin ein Jesus, der eher diesem Jesus gleicht. Wer die Geschichte liest, der sieht, dass er das vorbereitet, dass er keine Spontanhandlung macht, sondern dass er sozusagen zuerst in aller Ruhe sich eine geeignete Peitsche dreht. Und dann tritt er auf. Und er tritt anscheinend so auf, dass niemand sich ihm spontan in den Weg stellt. Und ich glaube, das ist ein Aspekt von Jesus, ein Wesenszug von Jesus, den wir oft übersehen. Er ist eben nicht nur der liebe Jesus. Er ist nicht nur der tolle Retter. Er ist der, von dem die Schrift sagt, dass er den Kosmos mitgeschaffen hat, dass er der Werkmeister Gottes bei der Schöpfung gewesen ist. Ja, dass alle Wahrheit in ihm ist, alle Weisheit, alle Gnade, alle Liebe. Und der ist nicht dezent. Der ist oft erstreckend straight und geradeaus und verstörend und ungewöhnlich für die Leute gewesen. Und drum denke ich, dass die Übertragung dieses Psalmes trotzdem immer noch etwas andeutet, was richtig ist. Jesus ist der, der nicht nur für unser persönliches Heil gekommen ist, der ist für das ganze Chaos dieser Welt. für die Hunderte von Kriegen, die geführt werden, ja, für die Billionen, die Menschen auf die Seite schaffen, Reiche, Konzerne, wir im Kleinen, für die Ungerechtigkeit, für die Zerstörung dieser Schöpfung. Er ist für alle diese Dinge gekommen und da kann er kein kleiner, harmloser, lieber, nur persönlich mich rettender Jesus sein. Sondern das andere, er ist der, der diese Welt anschaut, der sie wieder ins Lot bringen wird und vor dem sich Menschen verantworten müssen. Das gilt genauso. Und um zu zeigen, dass es dazu natürlich auch noch neutestamentliche Gegenstücke gibt, diesen kleinen Text aus der Offenbarung. Ich habe ihn komprimiert und verdichtet, damit er auf dieses Format drauf geht. Da sieht Johannes einen, von dem er sagt, wie der Menschensohn, wie Jesus sich ja auch genannt hat. Und dann sagt er, sein Haar war wie schneeweiße Wolle, seine Augen wie lodernde Flammen, seine Füße wie glühendes Gold, seine Stimme wie das Tosen vieler Wasser. Aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Sein Gesicht strahlte wie die volle Sonne. Wie tot fiel ich vor ihm nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste, der Letzte, der Lebendige. Ich war tot und lebe in alle Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel zu Tod und Totenreich. Was für eine Beschreibung. Ja, man sieht, wie der Johannes um Worte ringt, um das auch nur ansatzweise zu beschreiben, wie er Jesus in dieser Dimension sieht und wahrnimmt. Und gleichzeitig bleibt Jesus der, der seine Hand auf seine Schulter legt und trotz dieser gewaltigen Majestät sagt, fürchte dich nicht. Ja, ich bin der Anfang, das Ende, alles. Ich lebe in alle Ewigkeit. Was für eine Aussage. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Das, wovor sich keiner retten kann. Ja, das, was Menschen seit Jahrtausenden, Jahrzehntausenden, Jahrhunderttausenden ängstigt, der Tod. Und was danach ist, Jesus sagt, ich habe die Schlüssel dazu. So, was ist eine Konsequenz draus? Ich finde, dass wenn man diesen Psalm weiter überträgt, ein Satz drin ist, der das sehr schön zusammenfasst. Die ihr zu Gottes heiligen Volk gehört, begegnet Jesus mit Ehrfurcht. Ja, wir dürfen ihn lieben. Ja, wir dürfen uns von ihm inspirieren lassen. Er kommt in unser Leben, ja. Er legt uns die Hand auf. Aber gleichzeitig ist er der, vor dem wir Ehrfurcht haben sollen. Wo wir sagen, ja, Jesus, wir wissen, du bist größer als mein Horizont. Ja, du bist größer als meine Ängste. Du bist mehr als meine Beschränktheit. Und ich glaube, zu dieser Ehrfurcht gehört auch dieses immer wieder in die Schrift reinschauen. Wir werden jetzt im Januar ja eine Predigtreihe haben, die heißt Follow Jesus. Da wird es auch so sein, dass wir immer wieder auf Jesus schauen, auf bestimmte Bereiche und Aspekte und gucken, was tat er, was tut er und was bedeutet das für uns. Und ich glaube, dass es eine gute Ehrfurcht vor ihm ist, ein Ernstnehmen. Immer wieder zu schauen, Jesus, wie hast du dein Leben gelebt? Was hast du uns gesagt? Was hast du verkündigt? Wie bist du mit Menschen umgegangen? Wie bist du mit Herausforderungen umgegangen? Wie bist du mit dem Bösen umgegangen? Wie bist du mit Menschen am Rand umgegangen? Ich glaube, wenn wir einfach so dieses, ja, wir rennen in unserem Trott und dann haben wir so unsere Lieblingsideen, wo wir meinen, manchmal verengt dann, ja, das ist sozusagen besonders wichtig. Und wer sich dort befindet, der befindet sich im Zentrum des Willen Gottes. Und ich befinde mich natürlich in der richtigen Erkenntnis und im richtigen Willen. Ich glaube, das führt, so paradox es ist, ganz leicht zu einer Ehrfurchtslosigkeit Jesus gegenüber. Ja, wir beginnen unser Bild von ihm zu verherrlichen und wir schauen ihn nicht mehr an. Ja, wir fragen ihn nicht mehr, wir ruhen nicht mehr vor ihm. Jesus, ja, inspirier mich, zeig mir, wie du bist, was es für meinen konkreten Alltag heute begegnet. Deswegen aus diesem erschreckenden Part oder diesem gewaltigen Part oder dem, was alles unser Denken übersteigt an ihm. Die Konsequenz daraus wäre für mich, lasst uns Jesus neu mit Ehrfurcht begegnen. Und das kann vielleicht auch bedeuten, wie wir mit Schuld und Vergebung neu umgehen. Das kann bedeuten, in diesem Text zurück, da wird über die Frage, wie wir reden, was wir für Worte machen, ob wir dem Bösen nah oder fern sind, ob wir Frieden oder Unfrieden verfolgen, ob wir da Kraft reinsetzen oder nicht. Also Ehrfurcht wird auch bedeuten, was tun wir, was leben wir? Ja, nehmen wir Jesu Umgang mit Geld, mit Besitz neu ernst? Nehmen wir die vielen Worte, die über Vergebung gesprochen hat, neu ernst und wenden sie neu an in unserem Leben? Nehmen wir seinen Lebensstil, ja, ernst als etwas, wo ich sage, jawohl, was davon kann ich leben, soll ich leben, Jesus, in meiner Zeit? Das alles wären für mich Akte von Ehrfurcht, immer wieder auf ihn zurückzuschauen. So, diesen Übertragungsversuch auf drei Punkte zusammengefasst. Ich will Jesus preisen zu aller Zeit. Oder auch, kommt, lasst uns das gemeinsam tun. Lasst uns gemeinsam neu erzählen und sagen, was wir an Jesus begeistern finden, was uns vielleicht auch zur Rage bringt, was wir nicht verstehen. Oder eben auch, wie wir ihn erleben. Dann das zweite, Jesus ist der Retter. Das ist die zentrale Botschaft. Rettung auf individueller Ebene, Rettung auf gesellschaftlicher Ebene, Rettung, was diese Schöpfung anbetrifft. Rettung nicht nur für die super Frommen, sondern so, wie Jesus ja auch bei denen war, wo die anderen gesagt hat, die Fresser und Säufer und die Zöllner und die Dirnen. Das waren die alle, die er auch im Blick hatte. Und das neue Erkennen, Jesus ist eben mehr als der liebe Jesus, das Kindlein in der Krippe, sozusagen der Sanfte, der sich Zuwendende. Er ist auch der Dynamische, der mit einer Power, mit einer Weisheit, mit einer Kraft, mit einer Liebe, die sprengt alles, was wir uns vorstellen können. Und darum die Konsequenz, lasst uns neu nach einer guten Ehrfurcht vor ihm sorgen. So, und damit segne euch der Herr. Ich lade euch ein. Steigt mit mir noch eine Runde ins Gebet ein und bewegt still in euch oder in formulierten Gebeten kurz und knackig, was euch bewegt oder was ihr Jesus auch direkt sagen wollt.